Diese Folge wird präsentiert von Sena, die Revolution in der Motorradkommunikation mit Bluetooth-Technologie.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war eine Akkuflex, die sich an einem Kettenschloss die Zähne ausbeißt. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema. Denn laut Bundeskriminalamt wurden 2022 in Deutschland fast 24.000 Mopeds und Krafträder gestohlen. Das sind fast genauso viel wie gestohlene Autos. Dass vor allem neue und teure Motorräder auch im Ausland plötzlich verschwinden können, das bewies letztes Jahr auch unsere Dauertest-Multistrada. Ich bin Ferdinand Heinrich Steiger, Podcaster und Redakteur bei Motorrad, und als ich vor ein paar Wochen gesehen habe, dass meine Kollegen mal wieder Motorradschlösser testen, habe ich Service-Ressortleiter Robert Glück gleich zum Podcast eingeladen. Hallo Rob.
Hallo Ferdi.
War jetzt ein bisschen längere Anmoderation, aber ja, vielleicht fangen wir mal so an. Ist dir schon mal ein Motorrad geklaut worden?
Ja, in der Tat.
Du fährst ja schon etwas länger Motorrad als ich.
Ja, mein Bruder fährt aber noch länger Motorrad und dem ist noch nie eins gestohlen worden. Bei mir ist aber in der Tat so, dass in den letzten 25 Jahren dann doch 4 Fahrzeuge abhanden gekommen sind, also tatsächlich gestohlen worden sind. Davon ist nur eins wieder aufgetaucht. Mhm. Und ja, ich kann allen nur sagen, ein geklautes Motorrad, wenn es nicht versichert ist, ist weniger Arbeit wie ein versichertes, weil man dann sich auch noch mit Versicherungen auseinandersetzen darf. Mhm. Und es ist auf keinen Fall so, dass man sich darüber freuen kann, wenn ein Fahrzeug fehlt, weil die Versicherung natürlich nie den vollen Preis erstattet, beziehungsweise es immer Händel gibt wegen Nutzung oder Abnutzung oder was auch immer. Aber das soll nicht Thema sein. Ja, 4 sind verschwunden. Eins ist wieder aufgetaucht.
Kannst du trotzdem noch kurz sagen, wo die geklaut wurden? Also was zu Hause oder unterwegs?
Ja, das waren unterschiedliche Szenarien. Das erste Motorrad ist entwendet worden im Fahrerlager von Calafat. Da hatte ich eine Duo mit dabei bei einem Renntraining. Die stand quasi am Wohnmobil, hatte ein Schloss quasi nur ums Vorderrad gelegt. Und das Moped war dann einfach weg nach einer Nacht. Also sprich, das wurde klassisch vermutlich weggetragen. Und die anderen beiden sind von der Haustüre aus verschwunden. Da hatte ich den klassischen Fehler gemacht, dass ich ein hochwertiges Rallye-Motorrad angeboten hatte über eBay Kleinanzeigen. Und ich dann klassisch ausgespäht wurde. Ich war aber wirklich zu blöd und hab das nicht kapiert. Also die Anzeichen waren da, es zu merken, dass man ausgespäht wird. Also es waren 2 junge Typen, die plötzlich vor der Tür waren. Sie haben sich aus Holland angemeldet. Ich wohne relativ grenznah, sind 80 Kilometer bis Holland. Die standen dann vor der Türe. Es war kein Auto von denen weit und breit zu sehen. Sie waren tendenziell zu jung für den Preis des Fahrzeugs. Dann habe ich denen das Moped gezeigt. Garage wieder zugemacht und eine Woche später waren dann 2 Fahrzeuge, die vor der Garage gestanden waren, also auf privatem Grund vorm Küchenfenster geparkt, allerdings nur per Lenkradschloss gesichert, waren dann einfach weg. Mhm. Und die sind auch klassisch weggetragen worden. Und die Polizei, als ich den Diebstahl dann gemeldet hatte, meinte auch so, hatten sie eine Annonce laufen? Meinte ich, ja, hier, ich habe sogar eine holländische Telefonnummer. Da hat der Beamte nur abgewogen und gesagt, für Glück, vergessen Sie es, die Dinger sind weg. Und bei der Nummer ist dann in der Tat mein Roller wieder aufgetaucht, geschunden und teilzerlegt, was dann zur Folge hatte, dass ich das Ding, ich hätte entweder das Eigentum aufgeben können oder ich musste es dann abholen beim holländischen Abschlepper, was dann Verwahrgebühr gekostet hat, was dann natürlich Sprit gekostet hat, hin und her fahren. Und letztendlich der Gesamtschaden war so, dass dieser heißgeliebte Runner FXR 180 einfach ein Totalschaden war. Also ich habe dann auch emotional keine Lust mehr auf das Fahrzeug gehabt, weil es nicht mehr so war wie davor, und habe es dann auch wirklich an den Enthusiasten für ganz, ganz wenig Euro weitergegeben. Mhm. Ja, und das vierte Fahrzeug, im März geschehen. Das ist mir in der Tat aus einer Sammelgarage entwendet worden und war dort auch festgebunden an ein zweites Motorrad. Und das war ein ganz klarer, ich sage jetzt mal, Auftragsdiebstahl. Also das war eine Duke 125, die ich richten wollte zum Wiederverkauf. Und ich sage mal, die Diebe waren Gott sei Dank so blöd, dass sie nur die Plane von der Duke angehoben haben. Die haben dann also dieses unfallbeschädigte Moped geklaut und die Beta, die Sportenduro, die daneben stand, die hätten sie nur per Knopfdruck starten müssen, dann wäre die weggefahren, die haben sie stehen lassen. Also von daher Glück im Unglück. Aber so viel zu den Diebstahlszenarien, die ich persönlich erlebt habe.
Da hast du aber auch echt die ganze Bandbreite.
Also, ja, aufgebrochenen Transporter habe ich noch nicht, aber.
Ja, also es war jetzt nicht abgesprochen, ich wusste es tatsächlich nicht, aber ich hätte jetzt gedacht, du sagst jetzt, nö, ist mir noch nie passiert, aber.
Ja, das Lustige ist, ich weiß nicht, ob man es anzieht, also mein Bruder ist 5 Jahre älter, der fährt schon eine Weile länger Motorrad wie ich, bei dem ist noch gar nichts passiert.
Der hat halt mehr Glück.
Aber wahrscheinlich, und bei mir hat sich so ein bisschen gehäuft, weswegen ich jetzt, ich sag mal auch mit großem persönlichen oder einem noch größeren persönlichen Interesse diesen Schlosstest mal durchgeführt habe.
Okay. Ja, um das noch schnell aufzuklären, mit unserer Dauertest Multistrada V4, das war in Liverpool tatsächlich auf dem Weg zur TT. Die stand auf dem Hotelparkplatz, war auch am nächsten Morgen einfach verschwunden und auf den Überwachungskameras hat man dann eben noch so 3 Vermummte gesehen, die das Lenkschloss mit Gewalt irgendwie aufgebrochen haben. Und ein paar Stunden später hat sich dann jemand gemeldet, das Motorrad ist dann aufgetaucht hinter irgendeinem Container, so halb versteckt. Und die haben es wohl nicht starten können. Hm. Also Glück im Unglück irgendwie. Und hat dann, ich hatte es mir irgendwie notiert, irgendwie 900 Euro oder sowas nochmal gekostet. Also Lenkschloss und dieses...
Gabelbrücke war, glaube ich, auch beschädigt.
Genau, Gabelbrücke, ja. Lenkschloss musste ersetzt werden.
Genau.
Und das hatten die Kollegen noch notiert, die daneben parkende Harley Pan America ließ die Liebe übrigens stehen.
Jetzt sprechen wir gerade über Begehrlichkeiten, die sind, sage ich mal, im individuellen Bereich zu verorten. Aber es ist, glaube ich, auch klar, dass ein Multi-V4-Fahrzeug, egal ob jetzt am Stück oder geschlachtet, besser wieder veräußert werden kann wie eine doch sehr spezielle und nicht weit verbreitete Panamericana. Ja.
Also ich muss auch sagen, ich fühle mich relativ sicher auch immer im Ausland, weil ich das Gefühl habe, mit meinen doch jetzt schon über 10, eher 15 Jahre alten Motoren, habe ich immer das Gefühl, ist das gar nicht so interessant für Diebe. Ich meine, es kann natürlich immer, ja, du weißt es nie, aber also um das noch zu beantworten, mir ist noch nie ein Motorrad geklaut worden, aber ich fahre auch erst seit, 10 Jahren jetzt mittlerweile, 11 Jahren. Ich hatte so die ersten Reisen auch immer ein Kettenschloss dabei, auch eher so fürs Gefühl, wohl wissend, dass, wenn es wirklich einer haben will, dann kriegt man das, werden wir noch drüber sprechen, schnell auf. Ich glaube, im letzten Urlaub habe ich es dann gar nicht mehr mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, wie gesagt, wenn es einer haben will, wird es eh aufkriegen und die 3-4 Kilo und das ist ja doch ganz sperrig, so ein Kettenschloss, habe ich mir dann einfach im Reisegepäck gespart.
Mhm. Aber, ich denke auch, also ich hatte auf Reisen, nur dann Schlösser dabei, wenn Begleitfahrzeug dabei war. Und das war dann in der Regel, waren das Reisen Richtung Afrika, wo wir letztendlich dann in Hotels standen und dann dort eben die Rallye-Motorräder zusammengekettet haben teilweise, weil diese Fahrzeuge dann eben nicht ausreichend zu sichern sind über ein Lenkschloss. Mhm. Und man muss auch ganz klar sagen, die Begehrlichkeit an, ich sage jetzt mal, einer 20 Jahre alten DR650 oder Afrika Twin oder was auch immer, ist deutlich geringer wie an einer nagelneuen 1300er GS.
Ja.
Na, und da sind wir letztendlich auch, muss man ein bisschen aufpassen beim Thema Diebstahl, da rutscht man sehr schnell in Vorteile rein. Und ich sage mal, zum Thema Prävention vom Diebstahl, gibt es einfach gewisse Hausmütterchenmittel, die man weltweit beachten muss. Also es wird nicht nur im Ausland gestohlen oder bei uns, sondern es wird da gestohlen, wo es attraktiv ist und wo hochpreisige Fahrzeuge in, ich sag mal, schummrigen Ecken stehen. Und wenn man ein paar Regeln beachtet, da kommen wir dann, glaube ich, später noch drauf, dann ist es in der Regel schon mal die beste Prävention.
Ja, ja.
Und gerade wenn man, ich sag jetzt mal, in Ländern mit niedrigen Durchschnittseinkommen unterwegs ist meine Erfahrung, meine langjährige Erfahrung die, wenn man sich von den Hotspots, Häfen, Hauptstädten oder großen Städten generell weghält, dann kann man ein Fahrzeug mit dem Zündschlüssel drin stecken lassen, weil die Leute auf dem Land, egal ob in Albanien, Rumänien, Marokko, Tunesien, egal, die haben andere Sorgen, wie Fahrzeuge zu klauen. Die wollen einen Kühlschrank voll machen, dass die Familie was zu essen hat und sind auch in der Regel von der Überzeugung her einfach so, dass sie von anderen nichts nehmen. Also das ist meine langjährige Erfahrung und kleiner Exkurs noch, als ich 2013 in Albanien unterwegs war, da haben wir zum Schluss gar nicht die Fahrzeuge mehr abgeschlossen, weil es einfach völlig klar war, auf dem Land passiert nichts.
Ja. So. Ja. Okay. Wir haben es jetzt so ein bisschen angerissen. Was gibt es denn grundsätzlich für Möglichkeiten? Also sowohl für unterwegs als auch für die heimische Garage?
Also fangen wir mal mit den Binsenweisheiten an. Ein Moped in einer dunklen Ecke in der Nähe einer Baustelle, wo Krach ist, kannst du sichern, wie du willst. Wenn einer mit der Flex kommt, dann macht er alles auf und nimmt das Moped mit, weil letztendlich die Umgebung einfach den Lärm abdeckt, weil ein wenig frequentierter dunkler Platz einfach eine Stelle ist, wo Menschen nicht hingucken oder wenn sie hingucken, dann ungern irgendwas bemerken wollen, auch aus der Angst, es könnte ihnen was passieren, wenn sie jetzt quasi einen Diebstahl beobachten. Also, wenn du dein Motorrad behalten willst, dann stell es an hochfrequentierte Plätze mit viel Licht. Das ist auch die Empfehlung von der Polizei. Wenn du an Orten bist, wie Motorradtreffs oder ich sage jetzt mal MotoGP, Rennveranstaltungen, also irgendwelchen Orten, wo viele Motorräder stehen, dann hilft so ein bisschen auch der Schwarmschutz wie bei Tieren. Je mehr Motorräder rumstehen, desto besser. Aber auch da sollte man natürlich plakativ große Schlösser verwenden, um einfach dem Dieb zu zeigen, hey komm, lass meinen stehen, nimm das an, da wo kein Schloss dran ist. Also da hilft so ein bisschen die Bigger is Better Methode. Mhm. Ich meine ganz klar, ein Profi, der guckt auf die Schlösser und sieht natürlich anhand schon von der Bauart und der Marke, dass er hier ein bisschen mehr Zeit braucht. Also auf Reisen, wenn du irgendwo in der Prärie stehst, denke ich mal, ist eh alles gesprochen. Du liegst im Zelt neben Moped, da brauchst du keinen Kopf machen. Sobald du aber in Hotels bist, im Bereich von Häfen oder Autobahnen oder eben, ja, wie gesagt, Großstädten, immer mit dem Hotelier sprechen, hast eine Garage, hast du mir einen Tipp. Das hilft nicht immer. Auch in Liverpool weiß ich vom Kollegen Peter Meyer, die zwei Motorräder waren nicht nur im Hotelhof gestanden, sondern auch so gut wie es ging mit parkenden Autos verbarrikadiert. Mhm. Die Begehrlichkeit war trotzdem hoch.
Aber diese Geschichten, die habe ich auch schon relativ oft gelesen, so dieses Szenario, Motorrad steht hinter einem Auto, das man eigentlich gar nicht rausheben kann, mit Bodenanker, mit allen möglichen, und trotzdem hat man es irgendwie geschafft, das da rauszuhieven.
Ja, ich sag mal so, die kriminelle Energie steigt natürlich mit dem potenziellen Erlös. Wenn du jetzt irgendeinen verratteten Aprilia SR50 Roller von 1993 hinter drei SUVs verbarrikadierst, dann wird das Moped am nächsten Morgen auch in Liverpool am Hafen noch stehen. Aber wenn du jetzt halt eine Multi-V4S für, keine Ahnung, fast 30 auf dem Preisschild da parkst, dann kommen natürlich die Profis schon auch mal und gucken, ob sie da nicht eine Lösung finden.
Ja, ich wollte eigentlich auf eine andere also die Frage war vielleicht auch unpräzise gestellt, aber jetzt haben wir was anderes schon beantwortet. Ich wollte eigentlich auf die technischen Möglichkeiten langsam raus. Genau, also sprich Bremsscheibenschlösser, Bügelschlösser, Kettenschlösser mit Alarm, ohne und so weiter.
Ja.
Kannst du da so grobe Sortierung mal machen?
Ja, kann ich. Also wir haben den Test, den wir jetzt gerade durchführen, haben wir geclustert in drei Kategorien. Ich habe die einmal mobil genannt. Das sind vornehmlich Bremsscheibenschlösser, die mittlerweile auch zu einem großen Teil mit sehr lauten Alarmanlagen ausgestattet sind. Dann habe ich die Kategorie Hybrid in Anführungszeichen gegründet oder ja so genannt, weil es sich da maßgeblich um Kettenschlösser handelt in der Gewichtsklasse von, ich sag mal, 2,5 Kilo bis 6 Kilo hoch. Und 6 Kilo ist natürlich eine Kette, die nimmst du auf einer Reiseenduro nicht mit. Das ist eine Geschichte, die im Begleitfahrzeug mitfährt oder wie auch immer. Deswegen Hybrid. Und dann haben wir noch 4 Schlösser beleuchtet, die das Thema maximale Sicherheit darstellen, mit Bodenankern auch. Und da reden wir dann von 6 Kilo plus. Und da ist auch so eine gewisse Skurrilität aufgetaucht. Also die Firma Oxford aus England, aus der Nähe von Oxford, die sind da sehr umtriebig, was das angeht. Und Oxford oder England selber ist ja sehr verschrien für Diebstähle. Und na, man hat es ja an der Multi dann auch selber wieder erfahren.
Ja.
Die haben dann ihr Flaggschiff, das Beast, uns geschickt. Und ich habe dann aus dem Versand einen Anruf bekommen, da hieß es, Robert, komm sofort runter und hol diesen ab. Und dann bin ich dahin, dann haben die uns eine Kette geschickt, wo allein die Kette 15 Kilo wiegt, 1,60 Meter 60, glaube ich, lang ist.
Kann man da so einen Anker auch dran wahrscheinlich?
Da kannst du die Titanic mit bergen. Also du wirst mit dieser Kette die Titanic, so rostig wie sie mittlerweile wahrscheinlich ist, wirst du durchsägen können. das ist es so eine skurrile Geschichte. Also du kriegst diese Kette wahrscheinlich nur, oder nein, ziemlich sicher, du kriegst diese Kette nur durch Gussfelgen durch. Und ich frage mich halt, hey Leute, also für was so eine Kette? Weil ganz ehrlich, wenn einer das Moped haben will, der macht nicht die Flex an, sondern der lässt das Vorderrad stehen.
Ja.
Naja, also das, okay. So viel zum Thema skurril. Und
ja.
für die Reise oder grundsätzlich, wie gesagt, haben wir die drei Kategorien gemacht, Mobil, Hybrid, maximale Sicherheit. Und jetzt im Test hat sich herausgestellt, dass es sehr gute Bremsscheibenschlösser gibt, die also von der Bauart her so clever konstruiert sind, dass du mit einer Akkuflex da relativ schlechte Karten hast.
Mhm.
Und das liegt jetzt nicht an der Flex selber, sondern daran, dass eine Standardflex, wie man sie gut in den Rucksack reinkriegt, in der Regel eine 115 mm oder maximal eine 125 mm Trennscheibe tragen kann und du dann eben in der Schnitttiefe beschränkt bist. Mhm. Also eine Kette wird ruckzuck durchgeflext, ein Bremsscheibenschloss kann so konstruiert sein, dass du von der Schnitttiefe her das nicht durchtrennen kannst.
Mhm. Werbung.
Aufgepasst, Motorradfans. Steigert euer Fahrerlebnis mit Sena, dem Pionier der Bluetooth-Kommunikation. Stellt euch kristallklaren Sound für Musik, Anrufe und Navi-Ansagen vor. All das, während ihr mühelos mit euren Mitfahrern in Verbindung bleibt. Die hochmodernen Kommunikationssysteme von Sena bieten unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob ihr auf einem aufregenden Abenteuer oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit seid. Mit Sena seid ihr smarter, sicherer und rundum vernetzt unterwegs. Entdeckt die Zukunft der Motorradkommunikation auf sena.com. Ride connected, ride Sena. Aber ist das auch, ich meine, das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, was einem jedes Jahr irgendwo begegnet, auch beim Thema Einbruchschutz am Haus so. Das, da redet man ja auch immer davon, dass es nur darum geht, eigentlich möglichst unattraktiv zu sein für Profis oder auch Amateure halt abzuschrecken. Und dass es ja eigentlich immer nur darum geht, möglichst lange aufzuhalten. Gibt es da so eine Faustregel ist es dann so, dass die günstigsten Schlösser dann trotzdem ein paar Sekunden durchhalten oder sind die eigentlich nur so ein bisschen optische Abschreckung, aber eigentlich, oder wie sind so die Qualitätsunterschiede, um es so zu fragen?
Also wir haben 28 Schlösser im Test, davon nehme ich jetzt mal vier raus, die in diesem maximalen Sicherheitsbereich spielen. Also wir haben 24 Schlösser angeschaut, die man durchaus zu einem sehr großen Teil mitnehmen kann, also die 12 mobilen. Die andere Hälfte, man sich überlegt, ob man sie mitnimmt. Und man muss grundsätzlich feststellen, dass die Güte der Schlösser, die wir im Test hatten und die auch jetzt mal abgesehen von diesen Produkten, die bei den Discountern je nach Saison halt rausgehauen werden, dass die wirklich auf sehr hohem Niveau sind. Wir haben zum Beispiel die Aufbruchsicherheit unterschieden in Feinaufbruch oder der Fachmann sagt Manipulation des Schließzylinders und den Grobaufbruch. Und beim Feinaufbruch war es dann so, dass ich sogar die Punktewertung ändern musste, weil wir bei allen Testkandidaten keine Chance hatten, die Schließzylinder leise zu öffnen, innerhalb des von uns vorgegebenen relativ realistischen 3 Minuten Zeitfensters.
Mhm.
Das liegt daran, dass die Hersteller mittlerweile überwiegend, also wirklich fast alle, auf sogenannte Drehscheibenschließzylinder gesetzt haben, die sich von den klassischen Schließzylindern dahingehend unterscheiden, dass die Schlosszapfen in Scheiben sitzen. Und du quasi mit einem Dietrich oder mit so einem Jiggler oder so einem Lockpick, auch einem elektrischen, also fast keine Chance hast, diese Zapfen hintereinander zu fixieren, um dann irgendwann mal das Schloss frei zu machen. Und da muss man ganz klar sagen, da haben wir einen riesen Fortschritt oder hat die Industrie einen riesen Schritt nach vorne gemacht im Verhältnis zum letzten Test, der vor 8 Jahren, meine ich, gelaufen ist. Und da kann man sagen, ist die Qualität bei Markenherstellern wirklich auf einem Top-Niveau. Dann ist natürlich die Geschichte, wenn ich über den Schließzylinder das Schloss leise nicht knacken kann, wie kann ich dann weitermachen? Das heißt dann Gewaltaufbruch. Auch da haben wir festgestellt, dass sich da viel getan hat. Also bei uns, die Ketten waren alle durchgängig gehärtet. Das heißt, Bolzenschneider ist raus, damit auch die leise Option wieder. Und damit landen wir natürlich, oder und auch die klassische Handsäge ist damit raus. Damit sind wir sofort bei dem Thema akkubetriebener Winkelschleifer und beim Thema Lärm. So, da haben wir zwei Optionen gezogen. Einmal einen sehr guten Winkelschleifer mit 18 Volt und einem hochwertigen Diamantblatt. Und der hat letztendlich mit keiner Kette ein Problem gehabt. Da sind wir dann bei dem Thema, das du angesprochen hast. Einen absoluten Schutz gibt es nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, den Dieb möglichst lange aufzuhalten. Und das ist natürlich das Interessante. Wie wählt der Dieb den Angriff auf das Schloss oder die Kette? Wie immer, geht aufs schwächste Glied. Also wir haben in der Regel, und das ist so ein bisschen ein Nachteil von Motorrad-Schlossketten, wir sind immer auf die Kette selber gegangen, weil die Schlösser beidseitig verriegelt sind. Also das heißt, da muss ich zwei Schnitte machen an einem gehärteten Bügel. Und das hat in der Regel, oder es hat länger gedauert wie der Angriff direkt auf ein Schlossglied, um dann die gesamte Kette einfach rauszuziehen. Und da hatten wir bei der, ich sage jetzt mal, schlechtesten Kette mit der großen Flex, hatten wir eine Durchtrennzeit von der Kette komplett, im schlechtesten Fall von irgendwelchen 10 Sekunden. Und bei diesem Monster, also bei dieser Ankerkette, die ich schon erwähnt hatte, haben wir dann ungefähr 1:30 gebraucht. Aber okay, auch dieses Hindernis war zu bewältigen.
Ja, aber wo, bevor ich das vergesse, wo bringt man das denn dann am sinnvollsten an? Also wir hatten schon, an der Felge ist halt vielleicht nicht so gut wie jetzt vielleicht am Rahmen. Gibt es da irgendeinen Tipp, wo man am besten das Motorrad ankettet?
Ja.
Also Bremsscheibenschloss ist klar, aber
ja. Ketten? Also es hat sich jetzt im Test, ich möchte da noch nicht vorgreifen, weil es gibt eine klare Empfehlung aus meiner Sicht, was man, wenn man darüber nachdenkt, sich was zu kaufen, was man sich zulegen sollte. Also gehen wir nochmal kurz auf die Bauarten ein. Also Bremsscheibenschloss ist super für unterwegs, schütze ich aber vom Wegtragen nicht. Das Bügelschloss gibt es fast nicht mehr, weil es, ich sag mal, weil der Nutzwert am Motorrad nicht mehr gegeben ist. Am Fahrrad ja, weil du kommst um Rahmen rum und du kommst um die Leiter, die Laterne oder die Lampe rum. Aber im Motorrad hast du zunehmend das Problem, dass du keinen, aufgrund des Designs und des Packagings vom Fahrzeug, du hast eigentlich keine Chance mehr, an den Rahmen ranzukommen. Deswegen sind die Bügelschlösser eigentlich für Motorradfahrer kein Thema mehr, weil letztendlich auch mit dem größten Bügelschloss, das wir im Test hatten, kriegst du das Vorderrad mit dem 120er, 70er Vorderreifen, ist also egal ob 19 oder 17 Zoll, dann kriegst du also maximal noch ein Verkehrsschild angeschlossen und das war's. Deswegen in dem Fall Kette. Und bei den Ketten ist es durchweg im Testfeld so gewesen und auch bei dem, was angeboten wird, was Sinn macht auf dem Markt, dass die Glieder so groß ausfallen, dass du in der Regel nirgendwo mehr an Rahmen rumkommst. Das heißt, wenn du richtig sichern möchtest, dann versuch's um die Schwinge rum und geh an die Laterne. Weil letztendlich ein Vorderrad mit dem richtigen Werkzeug ist auch lautlos in unter einer Minute demontiert. Aber wenn du um die Schwinge gehst, dann musst du erstmal das Hinterrad rausmachen. Das dauert schon mal was länger. Dann hast du das Problem, dass das Fahrzeug kein Hinterrad mehr hat. Dann musst du erstmal das Fahrzeug ohne Hinterrad bewegen. Dann musst du das Hinterrad wieder reinstecken. Also vom theoretischen Diebstahlablauf her ist das Fahrzeug mit ausgebautem Hinterrad ja nicht mehr schiebfähig. Also du musst dann mindestens drei Mann sein, zwei halten fest, einer macht das Rad raus, dann muss der Dritte das Ding mithelfen anpacken, von der Kette wegmachen, dann muss das Hinterrad wieder rein. Also wenn du das trainierst, oder wenn du jetzt mal Mechaniker aus der Langstrecken-WM hast, dann kriegst du den Prozess wahrscheinlich auch in unter 30 Sekunden hin, aber ich rede jetzt mal nicht davon, dass die Diebe oder das potenzielle Langfinger sich so darauf trainieren. Also deswegen Motorrad anschließen, wenn möglich über den Rahmen, ist aber heutzutage fast nicht möglich. Deswegen Schwinge oder Hinterrad, irgendwelche größeren Bauteile. Aber wie gesagt, einen absoluten Schutz gibt es da auch nicht.
Und da waren jetzt, also ich glaube, bei fast jeder Kategorie gibt es ja auch immer noch die Option mit so einem akustischen Alarm eben. Wie ich es vorhin auch gehört habe aus deinem Büro. Lohnt sich das oder aus deiner Erfahrung? Weil ich meine, so Autoalarmanlagen, die hört man ja irgendwie alle Tage lang und man hat so das Gefühl, dass das juckt irgendwie keinen, weil man ja auch weiß, dass die trotzdem relativ häufig irgendwelche Fehlalarme haben. Mhm. Also lohnt sich das oder?
Also ich sag mal so, wir reden ja über Abschreckung. Wir reden ja nicht über absoluten Schutz, weil, wie wir jetzt schon öfters bemerkt haben, wenn einer was will, dann nimmt das mit. Mhm. Ich persönlich würde jetzt bei einem Preisunterschied zwischen einem guten Schloss mit Alarm und ohne Alarm von, weiß nicht, 10, 15 Euro würde ich die Alarmoption nehmen.
Das wäre etwas mehr.
Ja, es gibt durchaus andere Preisspannen noch. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich, da bin ich eher konservativ, würde ich mir letztendlich auch den Alarm sparen aufgrund der Fehlalarm-Möglichkeiten. Aber das ist meine persönliche Meinung. Grundsätzlich, sage ich mal, ist es eine gute Idee. Mhm. Du musst dich aber kümmern. Also du musst halt die Batterie wahrscheinlich einmal im Jahr, so geben es einige Hersteller an, musst du wechseln. Es gibt mittlerweile auch Schlösser mit Bluetooth-Überwachung. Also du kannst über eine App kannst du deinen Batteriestand kontrollieren. Das ist dann was für deine Generation, die sowieso 99 Apps auf einer Handyseite hat und dahinter nochmal welche. Und was auch ganz interessant ist, ich schweife kurz ab, aber hat auch mit Alarm zu tun. Abus bietet zum Beispiel ein komplett schlüsselloses Bremsscheibenschloss an, das über eine App funktioniert. Also sprich, du lädst die App runter, du registrierst das Schloss auf deinem Handy und in dem Moment, wo du quasi in der Nähe des Schlosses bist mit deinem Handy, drückst du auf den Bügel, dann erkennt das Schloss, aha, das entsprechende Handy, das zu mir gehört, ist in der Nähe des Schlosses und das Schloss geht auf. Riesenvorteil ist, du kannst laut Abus über dieses System deinen kompletten Haushalt schlüssellos gestalten. Mhm. Aber das ist dann auch wieder für die jungen Leute.
Ja, da möchte ich mich zumindest ausnehmen, weil da wäre ich schon wieder viel zu, da wäre ich zu technikskeptisch, um dann irgendwo in Albanien oder sonst wo zu stehen und dann
festzustellen, dass man kein USB-C-Ladekabel dabei
ja,
hat.
Ja, oder dann wird dir das Handy, keine Ahnung, dann verlierst du dein Handy und ja, nee. Ja. Funktioniert bestimmt super, aber das, ja, okay. Ja. Nee, interessant, ja.
Genau, und letztendlich zum Alarm, um dann nochmal kurz zurückzukommen, also die angezeigten Lautstärken, ich habe es jetzt leider aus Zeitmangel nicht gemessen, aber da vertrauen wir jetzt den Herstellern. Diese Pieperei bewegt sich auf einem Niveau von 100 oder 100 bis zu 120 Dezibel. Mhm. Und wie du schon sagst, es macht Krach, ist okay, wie eine Flex, okay. Aber was bringt's?
Ja. Ja gut, ich glaube schon, es ist halt nochmal eine zusätzliche Sicherheit einfach, wie du sagst, vielleicht für gar nicht so viel mehr Geld, aber ja klar, wenn du, je nachdem, wo das Motorrad steht, selbst in der Tiefgarage, wo es dann vielleicht ja eben alle naselang mal irgendwo ein Auto piepst, dann interessiert es vielleicht auch keinen. Und ich denke mir eben auch, wenn du eben wirklich ein eingespieltes Profiteam hast, dass es halt darauf abgesehen hat und in einer Minute ist das Ding dann durch. Also wenn in einer Minute in der Tiefgarage, selbst wenn jemand vorbeikommt, zufällig, ja, also das ja, ist...
Also auch bei mir in der Einfahrt, wo diese zwei Fahrzeuge verschwunden sind, wenn ich Glück gehabt hätte, hätte ich es gehört und hätte dann auch sofort kapiert, dass es meine Fahrzeuge sind, die da bewegt werden, dann hätte ich wahrscheinlich noch die 110 rufen können. Und dann hätte ich aus der Haustüre rausrennen müssen in der Unterhose, um aufs Kennzeichen vom Transporter zu gucken. Ja. Das kriegst du auch noch hin, aber...
Daran denkst du vielleicht in dem Moment auch nicht, oder?
Genau. Also ich möchte es nicht abtun. Ich finde es ein gutes Feature. Ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich wäre da eher wahrscheinlich auf der schwäbischen Geizhalsschiene, würde man sagen, ich spare mir die Kohle. aber da darf man dann auch gerne technikoffen sein und frei entscheiden.
Also ich habe auch vor 2-3 Jahren, glaube ich, so ein Schloss bekommen von den Servicekollegen, also vom Tobi auch, glaube ich, der hatte das damals im Testkompakt. Das war eins, das hat den Bremshebel fixiert. Mhm. Genau. Und das gab es eben auch mit der Option mit Alarm und das hat dann einmal schon so laut hier gepiepst, dass ich dann auch mir gedacht habe, boah, irgendwie, ich nehme es jetzt mal mit, aber die Batterie lasse ich draußen, weil mir das einfach...
Ja.
Ja. Ich dachte mir, weil den abschreckenden Effekt hat es ja trotzdem und dann spare ich mir diesen Fehlalarm. Aber,
hatten wir auch im Test. wir haben es auch mit der Flex ruckzuck durchgeschnitten, weil in dem Fall der Schlosskörper aus Kunststoff war. Und ganz ehrlich, wenn du den Bremshebel damit fixierst, an einem normalen Naked Bike machst du dem Zehner den Bremshebelbolzen raus und zwar so, dass die Alarmanlage nicht anschlägt und lässt einfach das Schloss quasi mit dem Bremshebel liegen und was ja, dann. Also klar. Ja, es gibt immer einen Weg drumherum und ich sag mal, du kannst abschrecken, um eben zu sagen, hey, wenn du das Moped mitnimmst, brauchst du 2 Minuten länger als beim anderen.
Mhm, genau.
Das ist, glaube ich, so die Grundaussage und natürlich auch das Gefühl. Ja.
Ja. Das ist jetzt ein leicht anderes Thema, aber es passt irgendwo doch ganz gut da rein. Was ist deine Meinung zu GPS-Trackern?
Ja.
Also die hatten wir auch in einem separaten Test vor ein paar Monaten, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit. Aber es passt ja so rein in das Thema.
Ja, ist auch ein gutes Thema, weil es hochgradig polarisiert. Also ich schweife kurz ab, ich erziehe gerade 2 kleine Kinder. Die schicke ich zum Bolzplatz und zurück und sage hier, du kannst die Uhr lesen, 18 Uhr bist du da. So, und diesen Weg zeichne ich meinen Kindern vor. Und es gibt parallel dazu Familien, die lassen ihr Kind ohne Smartwatch nicht mehr aus dem Haus. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, dass diese technische Option des Trackens eine ganz wunderbare ist. Also gerade wenn man jetzt an Mopeds denkt oder vielleicht auch noch Kinder, die vielleicht bei Großveranstaltungen verloren gehen können, ist es super, wenn man kurz aufs Handy guckt und weiß, wo sein Kind ist, bevor man dann stundenlang in Angstschweiß das Kind sucht. Aber beim Motorrad ist es ganz klar, als ich diesen Diebstahl meines letzten Motorrads im April gemeldet habe, habe ich mich auf der Polizeiwache mit dem Beamten der Nachtschicht unterhalten, der die Anzeige aufgenommen hat. Und ich habe ihn gefragt, pass mal auf, wenn ich jetzt einen Tracker am Moped habe und dir sage, das Motorrad steht in der und der Garage, lass uns da hinfahren, wir holen das da raus. Dann sagt der
geht nicht.
Beamte zu mir, Herr Glück, das ist schön, das zu wissen, aber der Eigentumsschutz des Wohneigentums, also der Privatsphäre, wird in Deutschland so hoch angesetzt, dass die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss braucht. Und kein Richter dieser Welt, hat er mir gesagt, in Deutschland oder nicht der Welt, sondern kein Richter in Deutschland, würde ihm einen Durchsuchungsbeschluss für die Garage unterschreiben, nur aufgrund des Verdachts, dass da mein Motorrad drinstehen könnte. Das ist die Aussage von einem Polizisten. Und zum Tracker kann man natürlich sagen, was nützt mir das Wissen? Ne? Also es gibt natürlich Leute, die Verbindungen haben zu Menschen, die vielleicht weniger Anstand haben. Die würden dann sagen, komm, ich gebe dir 500 Euro, du gehst dahin, klingelst und haust dem auf die Klappe. Aber das ist immer im Bereich der Selbstjustiz und Körperverletzung. Das ist, ich sage mal, kein regelkonformes Verhalten. Also, was fange ich mit der Information an, wo das Fahrzeug steht?
Ja, es war auch mein erster Impuls, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, das ist halt wie vieles, wie auch Dashcams und keine Ahnung was. Du kannst natürlich alle mögliche Technik nutzen, weil verhindern tut es ja nicht, keinen Unfall oder keinen Diebstahl. Und ich habe mir dann auch gedacht, ja, was bringt mir das, wenn das Ding dann da irgendwo zerlegt wird und du letztlich keine Handhabe hast.
Genau, also frustriert eigentlich nur.
Dann noch die Batterie. Also ich will es jetzt nicht wieder schlecht reden die ganze Zeit. Ich bin jetzt auch nicht so technikfeindlich, wie ich vielleicht rüberkomme. Aber ja, wie du sagst, was bringt es mir eigentlich? Und
Ich meine, man muss da auch technologieoffen sein. Ich persönlich lasse mich nicht gerne tracken. Mhm. Also es ist ja egal, was du heute machst. Jeder bietet dir ja deine Routenaufzeichnung an und so weiter. Ich mag das nicht. Ich finde aber die grundsätzliche Idee von so einem Fahrzeugtracker gut, weil es kann auch helfen, wie der E-Call zum Beispiel dann schon bewiesen hat seit Jahren oder seit 1, 2, 3, 4 Jahren jetzt eben beweist. Nur im Bereich des Diebstahlschutzes sag ich mir, hat es wahrscheinlich einen höheren Frustfaktor. Aber wie gesagt, was machst du, wenn du weißt, mein Motorrad steht 80 Kilometer von mir weg im Nachbarland in der Scheune?
Ja.
Also was löst es in dir aus? Bist du dann irgendwie, je nachdem, wo dein persönlicher Schwellenwert ist, je nachdem, wie stark die Bindung zu deinem Fahrzeug ist, also wenn du 3 Kumpels hast und du fährst dahin, nur um mal zu gucken, in was theoretisch kannst du da reingeraten? Weil die Jungs, die dein Moped mitgenommen haben, die sind anders drauf wie du selber.
Ja, sind jetzt dann halt auch nicht die halt irgendwo besoffen irgendein Radl vielleicht noch mitnehmen.
Sich ausleihen.
Mit einem Seitenschneider, den sie dann vielleicht dabei haben, sondern das denke ich auch. Also,
Also überlass solchen Geschichten der Polizei, die ist dafür da, die Exekutive. Und ich sag mal, wenn du das nicht weißt, wo es ist, dann kommst du auch auf Schwäbisch, dann kommst du auch in nichts. Nein. So.
Ja, was ich auch noch hinzufügen möchte, es passt so ein bisschen zu dem von vorhin. Das ist so ein Tipp, den ich von Globetrottern ab und zu gelesen habe. Mhm. Die nehmen sich einfach eine Abdeckplane mit. So je gammeliger, desto besser. Und auf einmal, wenn das Ding aus dem Blickfeld ist, dann ist es auch schon mal eine Art von Diebstahlschutz vielleicht. Mhm. Also ist jetzt vielleicht nichts für alle Situationen, aber.
Also ich glaube, die Multistrada in Liverpool jetzt nicht gerettet, aber vielleicht wär die Plane nicht angehoben worden und dafür dann die Halle verschwunden. Ja, aber auch da muss man sagen, also ich finde es eine brillante Idee, auch vom Packmaß her, wenn du sagst, nee, ich fahre jetzt irgendwie, ich muss irgendwann mal an der Küste übernachten oder in Hafenstädten, was auch immer, ist das, glaube ich, schon ein profundes Mittel, das man durchziehen kann. Keine Frage, ob es besser funktioniert wie ein Schloss, weiß ich nicht, aber die Idee dahinter, täuschen Tannen, ist natürlich eine uralte, wird in der Natur seit Millionen gelebt und finde ich durchaus eine legitime, eine angebrachte und vielleicht auch eine effiziente, ja.
Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir das Thema schon rundum ganz schön beleuchtet. Was ist denn jetzt so gerade mit deinen persönlichen mit deinen Verlusten schon auch, die du erleiden musstest, wie handhabst du das jetzt zu Hause und auf Reisen?
Ja.
Was ist so dein persönlicher Tipp?
Genau, also meine Erfahrung oder mein Erfahrungswert jetzt aus dem Schlosstest ist der, dass ich für meine besonderen Fahrzeuge, also wie meine Wettbewerbsfahrzeuge, die halt auch einen gewissen Wert darstellen, werde ich ein Schloss mitführen. Klar weiß ich damit, dass ich das nicht schützen kann vor einem Diebstahl, aber, und da sind wir beim Punkt, es geht ganz klar darum, eben aufzuzeigen, hey, hier brauchst du eben diese 2 oder 3 Minuten länger, das Moped mitzunehmen, und ich glaube, das ist der größte Effekt, den du erzielen kannst, dass du den Interessenten an deinem Fahrzeug einfach weiterschickst, weil er jetzt vielleicht die Flex nicht dabei hat, aber mit dem Kumpel das Lenkradschloss knacken könnte. Für mich auch ganz klar, um auch mal zu einer Empfehlung zu kommen, für mich hat sich die Kombination aus Bremsscheibenschloss mit Kette als die perfekte Wahl herausgestellt, für mich persönlich, weil du damit eben beide Optionen hast. Du hast eine stabile, gehärtete Kette. Du hast ein Bremsscheibenschloss, das konstruktiv eine harte Nuss ist für eine Flex. Und auch schon mal das Wegschieben verhindert, wenn du nicht ankettest. Und es erlaubt dir halt im Ernstfall auf Reisen, wenn du die Kette mitnimmst, 2 Motorräder zusammenzuschließen. Es erlaubt dir, nur das Bremsscheibenschloss mitzunehmen, wenn du jetzt keinen Bock hast auf eine zwischen 2,5 und 4 Kilo schweren Kette noch mitzunehmen. Oder wenn du auch den Platz nicht hast. Und da gibt es auch einige Anbieter mittlerweile, die genau solche Kombinationen auch noch on top mit einer Alarmanlage versehen. Und dann hast du in meinen Augen einen wirklich guten Schutz, weil diese Alarmanlagen ja bewegungssensitiv sind. Also das heißt, du schließt dein Motorrad jetzt mal klassisch übers Vorderrad an die Laterne. Da muss erstmal einer ankommen und Bock auf dein Motorrad haben. Okay, Punkt 1. Dann muss er eine Flex dabei haben mit einer extrem guten Scheibe. Und mit dem vollen Akku. Die kann er im Ernstfall holen, wenn das Moped länger steht. Dann muss er die Kette durchtrennen und hat aber immer noch das Bremsscheibenschloss am Moped dran. Und wenn du an den Schlosskörper rangehst, geht die Alarmanlage los. Also du hast mehrere Barrieren, mehrere Schritte, die überwunden werden müssen. Das sind alles kleine Schritte, aber die in Summe vielleicht, oder ich bin jetzt mal positiv denken, die wahrscheinlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass der entsprechende Täter oder potenzielle Täter, dass der halt sagt, lohnt sich das jetzt hier? Weil der guckt dann dein Moped an, und wenn wir jetzt nicht über was ganz super duper Tolles reden, dann reden wir, ich sag jetzt mal, über einen Zeitwert von vielleicht 10.000 Euro, den er dann schwarz in Teilen, was auch immer, wie es dann verwertet wird, vielleicht für 5.000 veräußern kann. Und er muss dann das aktuelle Risiko abwägen, investiere ich jetzt Zeit und Risiko, um nachher im besten Fall so Hausnummer 5.000 Euro erwirtschaftet zu haben. Also von daher, von meiner Seite, Bremsscheibenschloss von einer guten Qualität ist definitiv ein Plus. Und wenn man das dann noch kombiniert mit einer guten Kette, dann hat man auf jeden Fall einen Mehrwert und mehr Sicherheit. Und man muss auch so sehen, auf dem heutigen Stand, auf dem heutigen Qualitätsstand der Produkte, ist es auch so, dass diese Schlösser ja nicht morgen weggeschmissen werden. Also es ist ja keine Jacke, die verschleißt oder kein Reifen. Ja. Da legst du einmal 200 Euro hin und hast du die nächsten 15 Jahre deine Ruhe, wenn du nicht die Schlüssel verlierst.
Ja, das stimmt. Ja. Nee, aber das fand ich auch interessant, dass du gesagt hast, dass sich da echt was getan hat, weil ich hatte jetzt noch eben auch mal in die letzten Archivgeschichten reingeschaut und gerade beim letzten Test 2016 war der eben, meine ich auch, wo die dann scheinbar echt noch deutlich schlechter waren oder zumindest ja ein Teil davon deutlich schlechter war. Also gerade diese Bremsscheiben-Dinger.
Genau, also die Schließzylinder waren früher tatsächlich ein Thema. Die konntest du mit diesen Elektro-Jigglern, konntest du die aufmachen. Das Ding ist aber durch. Also wir haben kooperiert mit einer Firma, die auch Bundeskriminalamt schult oder die auch Schlüsseldienste schult und diese Elektrowerkzeuge zur Türöffnung oder zur Schlossöffnung auch baut und vertreibt. Und der Werkstattmeister, der Kurt Schumacher, der ist quasi an die Schlösser ran und hätte er keine Haare mehr gehabt, dann hätte er sie da verloren. Und er sagt auch, oh, Glück, da brauchen wir gar nicht anfangen. Ich probiere drei Schlösser aufzumachen, lassen sie die Uhr laufen. Und wie gesagt, aufgrund der Bauart der Schließzylinder hast du eigentlich, er sagt, ein Schloss mit dem Drehscheibenzylinder zu öffnen, ist im Prinzip wie jetzt kein Sechser, aber wie ein Fünfer im Lotto. Also da ist wahnsinnig viel Zufall dabei. Es dauert unendlich viel Zeit. Und das ist halt genau der Punkt. Ein Dieb möchte nicht länger bei der Tat verbringen, wie er unbedingt verbringen muss. Ne?
Ja. Also hilft im Zweifelsfall auch lieber ein kleines Bremsscheibenschloss oder irgendwas, ist immer noch besser als gar nichts. Und genau.
Bremsscheibenschloss hilft halt nicht gegen Wegtragen, deswegen im Idealfall die Kombination noch mit einer Kette. Aber es ist ein eindeutiges Signal. Ne? Und wenn das Ding halt dann beim Wegtragen noch losplärrt, kann sich ja einer melden oder kriegt es vielleicht einer mit und guckt aufs Kennzeichen vom Transporter. Was das dann wiederum bringt, ist die nächste Geschichte. Ja. Aber sag mal, je lauter und je größer und je greller, desto besser eigentlich.
Okay. Ja, dann ganz, ganz vielen Dank, Rob. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel vorweggenommen, aber ich glaube, es gibt noch einiges auch nachzulesen in Motorrad 18 2024, oder?
Genau, richtig.
Genau. Die ist ab 16. August im Handel. Genau, da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und wir sind auch gespannt, was sind denn eure Rezepte gegen Diebstahl? Egal ob zu Hause oder unterwegs, oder ist euch schon mal ein Motorrad geklaut worden? Auch das ist können ja ganz spannende Geschichten sein im Nachhinein zumindest.
Vor allem der Zustand, wie es zurückkommt, wenn es zurückkommt.
Ich war vor allem echt überrascht, dass du auch sagst, jetzt ist ja Holland, also wenn irgendein Motorrad irgendwo dir in Albanien oder sonst wo, keine Ahnung, geklaut wird, okay, aber in einem EU-Nachbarland, dass da auch die Polizei wirklich die Hände von sich streckt, hat mich jetzt auch überrascht.
Also. Naja, das hat einfach ein bisschen mit der Gesetzeslogik zu tun. Ja. Also in dem Moment, wo du mit Diebesgut von Deutschland über die holländische Grenze fährst, da musst du Streifenwagen anhalten. Also kannst du im Prinzip genau einen Meter nach der Linie anhalten, dich umdrehen und deinem potenziellen Verfolger die lange Nase ziehen. Und das ist einfach eine Verbrechenslogik, ne? Dass hier ist die Schranke der Exekutive und durch die Schranke musst du durch und dann hast du mal deine Ruhe, um weitermachen zu können. Ja. Und deswegen auch eine ganz klare Empfehlung für Fahrzeugverkäufe. Das hat jetzt mit Diebstahl nichts zu tun, kann aber dazu führen. Wenn jemand grenznah Fahrzeuge verkauft, ist mein Tipp, lass die Leute nie in dein Haus. Stell das Fahrzeug vor dein Haus, damit sie zwar im Ernstfall wissen, wo das Fahrzeug steht, aber nicht wissen, wo im Haus. Mhm. Und vor allem, wenn die Typen in irgendeiner Form komisch sind, also wenn die vor der Tür stehen, ohne mit dem Auto direkt vor der Tür zu parken, was jeder macht, dann lauf den so lange hinterher nach der Besichtigung, bis du ein Kennzeichen hast. Oder am besten noch, wenn die ganz fies aussehen, lass dir erstmal einen Personalausweis zeigen. Und dann wirst du sehen, die werden sofort wieder umdrehen und gehen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, du machst ja auch Gebrauchberatung, deswegen auch guter Tipp an der Stelle.
Genau, eins hat man noch vergessen. Ich hatte vorher erwähnt, ein gutes Bremsscheibenschloss irgendwie oder ein gutes Schloss grundsätzlich mit Kette 200 Euro. Also der Preisbereich im Test, abgesehen jetzt von diesem Monster von Oxford, ist deutlich die 500 Euro Kette die 500 Euro Grenze sprengt und natürlich Ja, der schiere Wahnsinn ist, also gute Schlösser gibt's bei den einschlägigen Motorradfachhändlern mit Filialsystem ab 39,99. Und das geht dann hoch bis, ja, 250, 270 ja. Euro. Also man hat wirklich genug Auswahl. Und ich sag mal, ein sehr, sehr gutes Testergebnis kriegst du dann schon ab dem Preisbereich von irgendwelchen 100 Euro sowas. Ne? Ja. Also das ist eine überschaubare Investition, weil, das hat's vorher erwähnt, selbst wenn dein nagelneues Fahrzeug mit einem Kilometer vor der Haustüre gestohlen wird, die Versicherung wird dir nicht den bezahlten Preis ersetzen. Die wird sagen, ja,
da ärgert man sich dann, dass man sich die 100 Euro vielleicht gespart hat.
Ja.
Na gut. Ja, danke nochmal für den Exkurs. Und genau, ich bin gespannt auf die Mails und Kommentare. Wir hören uns in der nächsten Folge. Danke nochmal, Rob.
Danke.
Danke fürs Zuhören und bis dann. Ciao.
Ciao.